Wie ist Gott? Einer der bekanntesten Country-Sänger dieser Welt ist wahrscheinlich Johnny Cash. Und dieser Mann hat ganz große Erfolge gefeiert, hat aber auch ziemliche Schwierigkeiten im Leben gehabt. Er war unter anderem drogenabhängig und da hat er echt drunter gelitten und auch seine Karriere hat drunter gelitten. Aber er hat immer wieder von seinem christlichen Glauben gesprochen und davon, dass dieser Glaube ihm geholfen hat, dass er auch in diesen Krisen seines Lebens trotzdem sich immer gehalten und getragen gefühlt hat. Er glaubte einfach, dass Gott ihn trotz seiner vielen Fehler, die er zweifellos gemacht hat, nicht fallen lässt. Und er hat vertraut auf die Liebe dieses Gottes, aber auch auf seine Barmherzigkeit. Und darüber wollen wir heute nachdenken, wie dieser Gott von uns erlebt wird. Und der Text dazu ist Micha 7, die Verse 18 bis 20, den lese ich uns vor. Wo ist solch ein Gott, wie du bist, der die Sünde vergibt und erlässt die Schuld denen, die geblieben sind als Rest seines Erbteils, der an seinem Zorn nicht ewig festhält, denn er hat Gefallen an Gnade. Er wird sicher unser wieder erbarmen, unsere Schuld unter die Füße treten und alle unsere Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Du wirst Jakob die Treue halten und Abraham Gnade erweisen, wie du unseren Vätern vor Zeiten geschworen hast. Diese Verse stehen am Anfang des Micha-Buches. Und hier wird zuerst mal von Micha beschrieben, wie Gott ist. Gott ist unvergleichlich. Gott ist einzigartig. Gott ist deshalb unvergleichlich, weil das der Gott ist, der sogar mit Sünde fertig wird, der mit Versagen fertig wird, der mit Schuld fertig wird. Darum ist er einzigartig. Und darum ist dies eine rhetorische Frage. Mi el kamoka, wer ist ein Gott wie du? Wer ist so wie du? Und die Antwort ist es, keiner. Und er spricht Gott hier mit El an, und zwar ohne Artikel. Und das bedeutet, Gott ist nicht irgendein Gott, sondern er ist der einzige Gott. Er ist der einzig wahre Gott. Ist uns das eigentlich klar? Ist uns klar, dass Buddha kein Gott ist? Das ist ein toter Götze, den gibt es eigentlich gar nicht. Ist uns das klar? Es gibt nur einen einzigen Gott in diesem Universum. Und das ist der Gott der Bibel. Alles andere sind tote Götzen. Die können nicht helfen. Es ist nutzlos, zu denen zu beten, weil sie nicht helfen können. Du könntest diese Gebete genauso gut zu Sonne, Mond und Sternen richten. Es passiert nichts. Es gibt nur einen einzigen Gott. Und dieser Gott ist der, der sogar mit Schuld, mit Sünde fertig wird. Und das Wort, das hier steht, das bedeutet Vergehen, Missetat, Verbrechen oder auch Übertretung. Wer sowas tut, der wendet sich ganz bewusst ab von Gott. Der entzieht Gott den Gehorsam. Der entzieht Gott das, was wir ihm eigentlich schuldig sind. Wir sind Gott eigentlich Gehorsam schuldig. Und in dem Moment, wenn wir sündigen, wenn wir uns ganz bewusst für das Falsche entscheiden, mit Absicht, dann wenden wir uns damit von Gott ab. Da macht Gott nicht mit. Wenn du auf die glorreiche Idee kommst, morgen die Sparkasse, um mir Geld zu erleichtern, und zwar mit einer Waffe in der Hand, dann darfst du nicht davon ausgehen, dass Gott mitgeht. Damit Gott sagt, nee, den Weg gehst du jetzt mal schön alleine. Aber wenn du nachher im Knast bist, ich werde dich wieder besuchen, ich komme wieder. Das muss uns klar sein. Wer bewusst sich gegen Gott entscheidet, der entzieht Gott das, was ihm zusteht, nämlich der Gehorsam. Und darum steht in Klagelieder 3,22, die Güte des Herrn ist es, dass wir nicht gar aus sind. Seine Barmherzigkeit, die Barmherzigkeit Gottes hat noch kein Ende, die ist noch nicht zu Ende. Das hat seinen Grund darin, dass Gott einfach Freude daran hat, gnädig zu sein. Gott ist gerne gnädig. Und Gnade bedeutet immer, dass sich eine höher gestellte Person einer niedriger gestellten Person zuwendet. Und wenn wir heute hier sitzen, dann ist es Gottes Gnade, dass wir das tun dürfen. Gnade ist ein Wort, das bedeutet auch Freundlichkeit oder Güte. Ein bewusstes, gutes Zuwenden dem anderen hin. Und diese Gnade ist so ein wichtiges Wort, diese Gnade. Da heißt es in der Bibel von, die Gnade wendet sich denen zu, die an Gott glauben. Sie ist für die da. Sie wendet sich dieser ganzen Welt zu, sie wendet sich Menschen zu. Sie wendet sich dieser ganzen Schöpfung zu. Und in Römer 8, da bringt es der Paulus auf den Punkt, der schreibt nämlich da, denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch geschwächt war, das tat Gott. Er sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündigen Fleisches und um der Sünde willen und verdammte die Sünde im Fleisch, damit die Gerechtigkeit vom Gesetz gefordert in uns erfüllt würde, die wir nun nicht nach dem Fleisch leben, sondern nach dem Geist. Und das heißt, Gott wirft unsere Sünden ins tiefste Meer. Und es wird Corrie ten Boom nachgesagt, ich habe es aber auch schon von anderen gelesen, die soll gesagt haben, unter dem Meer hat Gott ein Schild aufgestellt, Angeln oder Fischen verboten. Das liest sich gut. In meiner Lebensrealität sieht das aber ganz anders aus. Bei mir fällt das manchmal schon ein, was ich vor 30 oder 40 Jahren gemacht habe. Mein Bruder hat das jetzt in einer Predigt gesagt. Er hat erzählt, was ich Böses gemacht habe. Wir haben in einem Zimmer geschlafen und ich wollte lesen. Und er hat mich die ganze Zeit genervt und geärgert. Und die Konsequenz war, dass ich ihm ein blaues Matchbox-Bußchen gegen den Kopf gepfeffert habe. Das hat ihm wehgetan. So, und da wurde ich wieder daran erinnert. Das habe ich damals wirklich gemacht. Und er hat gesagt, mein Vater hätte geschimpft. Daran kann ich mich ehrlich gesagt nicht erinnern. Aber gut, Tatsache ist auf jeden Fall, das habe ich gemacht. Da bin ich schuldig geworden und das hat mich dann erinnert. Das war nicht in Ordnung. Gott sei Dank, er redet heute mit mir wieder und das ist also nicht das Problem, was zwischen uns steht, ist alles gut. Aber trotzdem, das ist Schuld. Und manchmal wirst du daran erinnert. Aber diese Schuld, die sagt Gott, die habe ich weggeworfen, ins tiefste Meer. Die ist weg, die ist nicht mehr da. Und die orthodoxen Juden, die gehen am Rosh Hashanah, am Neujahrsfest, an einen Fluss oder einen Bach und entleeren sinnbildlich ihre Hosentaschen, um damit ihre Sünde praktisch da hineinzuwerfen, also ihre Schuld praktisch in den Bach zu werfen. Der Bach fließt zum See und der See fließt irgendwann wahrscheinlich ins Meer. Das heißt, die entleeren da symbolisch ihre Hosentaschen und sagen, jetzt ist meine Schuld weg. Und dabei zitieren sie Micha 8, 7, 18 bis 20. Und es heißt dann weiter hier, du wirst Jakob die Treue halten und Abraham Gnade erweisen, wie du unseren Vätern vor Zeiten geschworen hast. Das ist das Nächste, was so wichtig ist. Gott ist treu. Gott ist treu und diese Treue geht nicht weg. Diese Treue bleibt und diese Treue gilt auch uns. Und das greift der Evangelist Johannes auf, der sagt nachher, das Gesetz ist durch Mose gegeben, die Gnade und Wahrheit aber ist durch Christus geworden. Und es wird in dieser Bibel so deutlich, wie einzigartig, wie groß dieser Gott ist, wenn wir 5. Mose 7 lesen. Da heißt es, nicht euch hat der Herr angenommen und euch erwählt, weil ihr größer werdet als alle Völker, denn du bist das Kleinste unter allen Völkern, sondern weil er euch geliebt hat und damit er seinen Eid hielte, den er euren Vätern geschworen hat. Darum hat der Herr euch herausgeführt mit mächtiger Hand und hat dich erlöst von der Knechtschaft aus der Hand des Pharao, des Königs von Ägypten. So sollst du nun wissen, dass der Herr dein Gott allein Gott ist, der treue Gott, der den Bund und die Barmherzigkeit bis ins tausende Glied hält denen, die ihm lieben und seine Gebote halten und vergilt ins Angesicht denen, die ihn hassen und bringt sie um und säumt nicht zu vergelten ins Angesicht denen, die ihn hassen. Dieser Gott ist einzigartig und dieser Gott ist treu und er wendet sich ganz bewusst den Menschen zu, dass sie von seiner Treue einfach auch profitieren. Und darum wollen wir jetzt, wo wir diese Eigenschaften Gottes bedacht haben, darüber nachdenken, was für ein Gottesbild wir haben, was für ein Bild haben du und ich von Gott. Das Gute bei Gott ist, dass wir ihn am besten an seinem Handeln erkennen können, an dem, was er tut. Wir gehen hin und sagen, Gott ist die Liebe. Ja, das stimmt natürlich auch, dass Gott ist natürlich die Liebe. Aber Gott kann genauso auch ein zorniger Gott sein. Wir sagen auf der anderen Seite, Gott ist barmherzig. Und ja, Gott ist barmherzig, das ist gar keine Frage. Aber auf der anderen Seite ist er im Gericht absolut konsequent. Wir können Gott eigentlich nur an seinem Handeln erkennen und nicht an irgendwelchen Eigenschaften. Aber in diesem Zusammenhang ist es wichtig, uns die Frage zu stellen, welches Bild haben wir, welches Bild hast du von Gott? Im Mittelalter war das so, dass die Menschen Angst vor Gott haben. Und das hat die Kirche, es gab ja nur eine Kirche, die katholische Kirche, zum Ablasshandel genutzt. Damit haben sie sich den Petersdom finanziert, weil sie sich gesagt haben, die Menschen haben Angst vor Gott und mit dem Ablass können sie sich von ihrer Schuld so ein bisschen freikaufen, müssen sie nicht ganz so lange ins Fegefeuer. Da haben die Menschen Angst gehabt vor Gott. Wenn wir weitergehen in unsere Zeit, dann ist da vielleicht die Nachkriegsgeneration. Und die Nachkriegsgeneration, die hat viel Leid erlebt. Es waren viele Menschen, die in den Kriegen gefallen sind bzw. gestorben sind. Und die Menschen haben darum Gott wirklich gesucht. Es war ein Suchen nach Gott, weil sie gemerkt haben, dieser Glaube an Gott, der vermittelt uns Sicherheit. Der gibt uns Hoffnung, der gibt uns eine Perspektive in dem ganzen Elend, in dem wir hier drin stecken. Dann kam aber auch kurz danach schon das nächste, nämlich die 68er-Bewegung. Und die waren marxistisch-leninistisch orientiert. Da war eigentlich alles möglich. Und das Ganze hat nachher geendet in der Friedensbewegung. Und give peace a chance. Die Älteren werden sich daran erinnern. Das war das große Motto damals. Gib dem Frieden eine Chance. Arafat-Tücher und das plakatiert. Das waren die 68er. Und die waren liberal bis sonst wohin. Da war plötzlich alles möglich. Und dieser Liberalität hat dann natürlich die evangelikale Bewegung gesagt, ja also so, das geht ja nur gar nicht, das müssen wir anders machen. Sie haben ein sehr ernstes Gottesbild vermittelt und dann war KKK verboten, Kneipe, Kirche, Kirmes und Karneval, geht man nicht hin, macht man nicht. Das macht man nicht, das gehört sich nicht einfach. Und in den letzten Jahren jetzt ist das Gottesbild wieder in die andere Richtung umgeschlagen. Es wird wieder liberaler. Es wird liberaler, als die 68er waren. Wenn man so sich sieht, wie heute die Welt betrachtet wird, dann würde ich behaupten, da kannst du dich nach den 68ern sehen, die waren noch bibeltreuer, als heute vieles ist. Es ist einfach so. Und je nachdem, in welcher Zeit wir groß geworden sind, hat das natürlich auch unser Gottesbild ganz stark geprägt. Wer hier im Mittelhessischen groß geworden ist, der hat wahrscheinlich von klein auf ein eher strenges, ein sehr ernstes Gottesbild vermittelt bekommen. Ja. Man hat sich von den Menschen außerhalb von der Gemeinde ganz bewusst distanziert. Das ist die böse Welt, damit wollen wir lieber nichts zu tun haben. Man hat damals jungen Menschen gesagt, wenn ihr meint, unbedingt mal auf eine Kirmes gehen zu wollen, dann geht doch bitte irgendwo, wo man euch nicht kennt, damit hier zu Hause der Schein gewahrt wird. Und das hat man uns, also in Allendorf hat man uns das genauso wirklich gesagt. Geht woanders hin. Wenn ihr meint, auf so ein Fest gehen zu müssen, dann macht's aber bitteschön nicht hier. Hinter Gießen ist es in Ordnung, weil da kennt euch wahrscheinlich niemand. Das war heuchlerisch und das hat natürlich ein Bild vermittelt, wo viele Menschen auch außerhalb von Gemeinde gedacht haben, die halten sich für was Besseres. Und ehrlich gesagt, ich glaube, nicht wenige haben sich auch für was Besseres gehalten. Da wollen wir uns mal gar nicht so tun. Viele haben sich für was Besseres gehalten. Diese liberale Welt, wir sind die Guten, wir sind die Frommen. Es haben sich viele für was Besseres, glaube ich, gehalten. Und unser Gottesbild, das wir haben, wird natürlich durch verschiedene Dinge geprägt, das entwickelt sich durch die Menschen, mit denen wir zu tun haben, also unser persönliches Umfeld, durch unseren kulturellen Einfluss, auch wenn wir Erfahrung gemacht haben mit Gemeinde, prägt das alles unser Bild, das wir von Gott haben. Aber am meisten wird das Gottesbild von unserem persönlichen Vater geprägt. Das Gottesbild, das du hast, ist ganz stark geprägt von deinem Vater. Warum? Weil der Mensch dazu neigt, das, wie der Vater sich verhält, auf Gott zu projizieren. Wenn du einen Vater hattest, der ein sehr liebevoller Vater war, der sehr ein fürsorglicher Vater war, dann wirst du auch Gott dir genauso vorstellen. Als liebevoll und fürsorglich. Wenn du einen sehr strengen Vater hattest, dann wirst du Gott auch als einen sehr strengen erlebt haben. Das hat die Wissenschaft mittlerweile herausgefunden. Der Mensch wird ganz stark von seinem Vater geprägt. Warum? Weil er einfach diese Eigenschaften vom menschlichen Vater auf den himmlischen Vater projiziert. Und das ist nachvollziehbar. Und dabei müssen wir uns vor Augen führen, auch ein liebevoller Vater muss vielleicht auch manchmal streng sein. Ich hatte einen wirklich liebevollen Vater, aber der war auch in manchen Dingen ziemlich streng und konservativ. Und das habe ich als Kind und auch als Jugendlicher oft nicht wirklich verstanden. Warum bist denn du jetzt so? Und als Erwachsener habe ich verstanden, dass das einfach aus Liebe war, dass er liebevoll war, aber auch streng war. Weil wenn er sich nicht für mich interessiert hätte, hätte er sagen können, mach doch, was du willst, läufst du halt alleine gegen die Wand, ist doch dein Leben. Hat er aber nicht gemacht. Er hat mich mit seinen Werten praktisch gefüttert, auch in Strenge gefüttert. Und das hat dazu geführt, dass ich zu dem Menschen geworden bin, der ich heute bin. Und das war gut so. Das Vaterbild, das du hast, prägt ganz stark auch, wie du Gott siehst. Und es gibt viele Eigenschaften Gottes, Gnade, Geduld und Güte und so weiter, die lassen sich auf die Liebe Gottes zurückführen, weil Gott ein liebender Gott ist. Das wird wahrscheinlich genau so sein. Es gibt andere Eigenschaften, Allmacht, Allgegenwart, Allwissenheit, die haben nichts mit den Beziehungen zu Menschen zu tun. Aber es gibt wieder andere Eigenschaften, wie die Vollkommenheit, die Heiligkeit und die Gerechtigkeit, die haben wieder ganz direkt mit Menschen zu tun. Und das Bild, das wir jetzt von Gott haben, das ist aber kein Bild, was statisch ist. Das bleibt nicht ein Leben lang so, sondern dieses Bild, das wir von Gott haben, verändert sich. Es verändert sich dadurch, welche Erfahrung machen wir eigentlich in Gemeinde? Welche Erfahrung mache ich in meinem persönlichen Leben? Welche Erfahrung oder Erlebnisse habe ich eigentlich da mit Gott? Erlebe ich da eigentlich was mit Gott? Das alles prägt mein Bild im Lauf, Gottes Bild im Laufe eines Lebens. Und die Frage ist, was hat dich denn in deinem Leben geprägt? Welche Ereignisse haben dich wirklich geprägt in deinem Leben? Und ich gehe davon aus, dass dieses Gottesbild, das wir haben, ein sehr individuelles Bild ist. Ich kann mir gut vorstellen, dass du ein anderes Gottesbild hast als ich. Obwohl wir beide an den gleichen Gott glauben, obwohl wir beide in die gleiche Gemeinde gehen, wir haben wahrscheinlich ein unterschiedliches Gottesbild. Und dieses Gottesbild ist aber ganz wichtig, weil es ganz viel darüber aussagt, in welcher Beziehung lebe ich eigentlich zu Gott? Welches Vertrauen habe ich eigentlich zu Gott? Welche Hoffnung setze ich eigentlich auf Gott? Da ist mein Gottesbild ganz entscheidend. Wenn ich nur eine oberflächliche Beziehung zu Gott habe, dann werde ich auch nur oberflächlich vertrauen. Ist ganz logisch. Also mein Gottesbild prägt ganz stark meinen Glauben und auch meine Beziehung zu Gott. Was bei Gott allerdings wirklich herausragend ist als Eigenschaft, ist in jedem Fall seine Barmherzigkeit. Und das Wunderbare bei Gottes Barmherzigkeit ist, dass er uns nicht auf unser Versagen definiert. Dass er nicht hingeht und sagt, naja, wenn du so versagst, wenn du dein Leben so wenig im Griff hast, na dann kann ja mit dir nicht viel los sein. Darauf reduziert Gott das nicht. Gott bleibt zum Beispiel seinem Volk Israel treu, obwohl die immer wieder auf eigene Wege gehen, obwohl die immer wieder Dinge verkehrt machen. Und Gott ist sicherlich auf der einen Seite der, der der Gerechtigkeit auch einfordert, aber auf der anderen Seite ist er auch der, der uns im Herrn Jesus deutlich macht, wie Gerechtigkeit bei ihm funktioniert, nämlich, dass es Glaubensgerechtigkeit ist, dass es seine Barmherzigkeit ist, die mir überhaupt vergibt. Und diese Gnade gilt wirklich allen Menschen. Diese Gnade gilt sogar denen, die du nicht leiden kannst. Denen gilt diese Gnade Gottes. Christus ist für den gestorben, den du nicht abhaben kannst. Für den hat er am Kreuz gehangen. Nicht nur für dich auch, aber für den auch. Christus ist auch für den gestorben, den du nicht abhaben kannst. Und es ist jeder eingeladen. Jeder darf kommen, selbst du darfst kommen. Denk mal an dein Leben, was du schon alles in deinem Leben verbockt hast, auf Deutsch gesagt. Bei mir kommt eine ziemlich lange Liste zusammen. Und der Herr Jesus sagt, es ist alles vergeben. Wenn du an mich glaubst, ist alles vergeben, egal, was du falsch gemacht hast. Im Psalm 25 heißt es, gedenke, Herr, an deine Barmherzigkeit und an deine Güte, die von Ewigkeit her gewesen sind. Gedenke nicht der Sünden meiner Jugend und meiner Übertretungen, gedenke aber meiner nach deiner Barmherzigkeit um deiner Güte willen. Denk an mich, weil du gütig bist. Und diese Barmherzigkeit Gottes, die ist unverdient. Ich muss fürs Erbarmen nichts leisten. Ich muss für die Gnade nichts leisten. Ich kann nichts leisten, aber ich muss auch nichts leisten. Ich bekomme sie geschenkt. Ein gutes Beispiel dafür ist der verlorene Sohn. Der verlorene Sohn kommt nach Hause zu seinem Vater und der läuft ihm entgegen und der kann erstmal gar nichts tun, also sagen, Papa, es ist alles schiefgelaufen. Und was macht der Vater? Der Vater sagt, du bist mein Sohn, ich nehme dich sofort wieder an. Du musst nichts leisten, nichts wieder gut machen, du kannst sofort kommen, wie du bist. Du bist angenommen und akzeptiert. Und das Tolle ist auch bei Gott, dass seine Barmherzigkeit und die Gerechtigkeit zusammengehen. Bei uns Menschen ist das oft schwierig. Wir sagen vielleicht, also entweder bin ich jetzt barmherzig oder ich bin gerecht. Und bei Gott geht beides zusammen. Am Kreuz Jesu, da wird auf der einen Seite Gottes Gerechtigkeit Genüge getan, weil da Christus stirbt. Aber auf der anderen Seite wird uns da auch seine Gnade ganz besonders groß gemacht. Weil er gnädig ist, weil er barmherzig ist. Beides gilt dir und mir. Das nächste ist, dass Gott das Barmherzigkeit den Menschen wirklich sucht. Wenn Gott dein Herz und mein Herz nicht anrührt, haben wir keine Beziehung zu Gott und Jesus Christus. Das geht nur dann, wenn Gottes Geist unsere Herzen anrührt. Nur dann können wir eine Beziehung zu ihm haben. Und nur dann können wir auch ewiges Leben haben. Das heißt also, wenn du an Christus glaubst, dann ist das nicht aufgrund dessen, weil du so ein toller Mensch bist, sondern dann ist es aufgrund dessen, weil Gottes Geist dein Herz angerührt hat und du darauf Ja gesagt hast. Es geht von Gott aus. Gott sucht den Menschen. Und die Barmherzigkeit Gottes ist auch grenzenlos. Ich muss keine Angst haben, dass irgendwann eine Schuld zu groß ist. Und darum kann zum Beispiel der Herr Jesus am Kreuz sogar für die beten, die ihn dahin gebracht haben an dieses Kreuz. Jesus betet am Kreuz für die, die ihn da ans Kreuz gebracht haben. Und diese Barmherzigkeit Gottes verwandelt auch Menschen. Wenn ich mir dessen bewusst bin, dass es nur Gottes Barmherzigkeit ist, dass ich leben kann, dann sollte ich auch mit anderen Menschen barmherzig sein. Wenn ich weiß, ich habe Barmherzigkeit nötig, damit ich leben kann, dann sollte ich auch versuchen, mit meinen Mitmenschen barmherzig zu sein. Barmherzigkeit heißt nicht, ich lasse fünfe gerade sein. Das ist was ganz anderes. Barmherzigkeit ist, dass ich bereit bin zu vergeben. Das ist was anderes. Und diese Barmherzigkeit Gottes ist einzigartig und die wird in Jesus Christus Menschen. Und ich brauche diese Barmherzigkeit. Und du brauchst diese Barmherzigkeit. Es ist notwendig, dass wir sie haben. Dostojewski, diesem Dichter, wird der Satz zugesagt, es gibt keine Sünde, die die Barmherzigkeit Gottes nicht überwinden könnte. Es gibt keine Sünde, die die Barmherzigkeit Gottes nicht überwinden könnte. Und wir tun gut daran, wenn wir uns das immer wieder mal neu vor Augen führen, dass wir auf Gottes Barmherzigkeit angewiesen sind. Egal, was wir in Gemeinde tun und lassen, wir können zum ewigen Leben nichts beitragen, gar nichts. Du kannst dich auf nichts, was du hier in der Gemeinde oder im Reich Gottes irgendwie getan hast, berufen und sagen, Chef, guck mal, habe ich alles gemacht. Und Gott sagt, super, für den Himmel reicht's nicht. Du brauchst Jesus. Das ist das Entscheidende. Du brauchst Barmherzigkeit. Und diese Barmherzigkeit Gottes, die soll dir und deinem Leben gelten. In vollem Umfang. Du kannst sie für dich und dein Leben in Anspruch nehmen und sagen, ich berufe mich auf die Barmherzigkeit Gottes. Und dann darfst du wissen, dass sie dir und deinem Leben gilt. Wie ist Gott? Ich denke, wir können Gott am Ende nicht wirklich beschreiben. Wir können ihn nicht wirklich an irgendeine Eigenschaft alleine festmachen, weil Gott zu vielschichtig ist, zu umfassend ist. Aber Tatsache ist, er ist ein gnädiger und ist ein barmherziger Gott. Und diese Gnade und Barmherzigkeit, die gilt wirklich allen Menschen. Und ich möchte mit Worten schließen, die der Paulus an die Christen in Rom damals geschrieben hat. Oh, welch eine Tiefe des Reichtums, beides, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes. Wie unbegreiflich sind seine Gerichte und wie unerforschlich sind seine Wege. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt oder wer ist sein Ratgeber gewesen oder wer hat ihm etwas zuvor gegeben, das Gott es ihm zurückgeben müsste? Denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Ich möchte beten. Lieber Herr Jesus, ich möchte dir ganz herzlich danken, dass du uns alle kennst. Du weißt, was in unseren Herzen vorgeht, was wir denken und fühlen und empfinden. Und du bist derjenige, der in unserem Leben aufräumen will, der alles das, was schiefgelaufen ist, was falsch gelaufen ist, vergeben will. Und du willst uns das schenken im Glauben an dich und dein Opfer. Und dafür dürfen wir dir dankbar sein. Wir müssen uns das Heil nicht verdienen. Wir müssen nichts dafür leisten, dass wir ewiges Leben haben können. Wir müssen einfach nur kommen. Und wir dürfen uns mit Barmherzigkeit und Gnade beschenken lassen. Und Vater im Himmel, wir wollen dir danken dafür, dass du bereit bist, das Opfer deines Sohnes für unsere Schuld zu akzeptieren, dass wir Frieden mit dir haben können im Glauben an deinen Sohn Jesus. Wir wollen dir danken dafür. Ja, ich möchte dich bitten, dass wir dich in deiner ganzen Größe wieder ganz neu erfassen und verstehen, dass wir uns deiner Barmherzigkeit bewusst werden, dass sie uns, jedem von uns gilt und dass wir sie für unser Leben in Anspruch nehmen dürfen. Ich möchte dich bitten, dass wir auch neu begreifen lernen, wie groß und wie allmächtig du bist. Du bist der Herr des Himmels und der Erde, du hast die ganze Welt in deiner Hand und so auch unser Leben. Und wir wollen dir danken, dass wir uns dir ganz bewusst anbefehlen und anvertrauen dürfen. Amen.